Guten Morgen von meiner Seite. Folgender Hinweis zur Predigt, dass ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt. Sie wird ca. 35 Minuten dauern. Ich werde jetzt mal ein bisschen auf den Sketch noch eingehen. Und dann wende ich mich den Nichtchristen unter uns zu. Und im zweiten Teil spreche ich zu den Christen unter uns. Derjenige, der sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der wird merken, dass im zweiten Teil ich ziemlich viele Bibelverse zitiere, auch wenn ich sie nicht explizit nenne. Wir müssen nicht auf Kommando aufstehen, aber wer will, kann jetzt aufstehen. Ich bete noch jetzt für die Predigt. Himmlischer Gott und Vater, ich danke dir für diesen Tag heute, den du uns schenkst. Ich danke dir für diesen Sonnentag. Ich danke dir, dass es ja heute nicht so heiß ist wie letzten Sonntag. Und ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können in aller Freiheit, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir Freunde treffen, dass wir Brüder und Schwestern treffen und dass wir auch hinhören dürfen und können, was heute gesagt wird, sowohl im Sketch auch jetzt, als auch jetzt in der Predigt oder dann im Lobpreis. Jesus, ich bitte dich, dass du unser Herzen auftust, dass wir merken und spüren, wenn uns was anspricht. Herr, und dass du uns tröstest, dass du uns Mut machst. Und dass du aber auch zu uns sagst, dort, wo ich mein Leben eine andere Richtung geben soll. Herr, es ist so spannend, mit dir durchs Leben zu gehen. Und nicht nur durch dieses Leben. Amen. Was habt ihr bei diesem Sketch gedacht? Vielleicht, genau so ist meine Nachbarin auch. Oder vielleicht, genau so ist meine Schwägerin. Oder vielleicht meine Tochter. Oder vielleicht irgendjemand anders, den ihr kennt. Vielleicht hast du aber auch gedacht, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin. Ich bin doch Baptist, ich bin doch Christ. Es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, da erzählt Jesus eine Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer. Und da sagt der Pharisäer, er betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. In der Tat hoffe ich, dass du nicht so bist oder nicht so bist wie die Person, wie die Dame, die wir im Sketch gesehen haben. Zumindest nicht so extrem. Einiges war sicherlich auch überzeichnet und ein bisschen zugespitzt. Aber sind nicht in der Tat viele Menschen so? Sie wollen das Leben genießen. Sie wollen viel erleben. Sie wollen glücklich sein. Die Menschen. Und du? Und ich? Wollen wir nicht glücklich sein? Wollen wir nicht das Leben genießen und trotzdem fromm sein? Geht das? Schließt sich das aus? Oder gehört es vielleicht gar zusammen? Dieses Thema wäre eine eigene Predigt wert. Aber lass uns mal nicht so hochmütig sein und nicht so selbstgerecht wie der Pharisäer im Gleichnis. Und denken wir mal nicht an die Schwägerin und nicht an die Nachbarin und nicht an die Tochter oder jemand. Ob das Sketch da zutreffen könnte, sondern frag dich doch mal selber. Gibt es nicht zumindest einen Punkt oder einen Aspekt im Sketch, der auch für dich zutrifft? Bist du wirklich in allen Dingen so anders als diese Frau? Seien wir doch auch ein bisschen selbstkritisch. Zum Beispiel, vielleicht liest du ja morgens in der Bibel oder die Losung und liegt daneben dran die Zeitung und sagst, naja, in das Horoskop schaue ich doch mal rein. Oder in der Frühstückspause am Arbeitsplatz die Bild-Zeitung, die haben wir schon gehört, auch da ist ein Horoskop drin. Oder heutzutage ist man online, auch mit Smartphone, gleich auf der ersten Seite, Horoskop. Du glaubst sicherlich oder vielleicht nicht an Horoskope. Aber lesen kann ich es ja doch mal. Und vielleicht ist ja doch was dran. Vielleicht ist ja doch so ein kleiner Tipp oder Hinweis, der mir heute hilft. Anderes Beispiel, haben wir auch gehört. Findest du es nicht auch ganz wichtig und interessant, was sich in dieser Schickimicki-Szene so alles abspielt? Welcher von den Musik-, Sport- und sonstigen Promi-Leuten wo Urlaub macht? Wer wen wieder heiratet zum x-ten Mal oder geschieden wird? Im Sketch hieß es, solche Nachrichten sind die Ratgeber in allen Lebens- und Liebeslagen. Taugen diese Nachrichten wirklich als Ratgeber für uns und um uns Orientierung zu geben? Kommen wir zum Äußeren. Bestimmt unser Äußeres unser Glücklichsein? Gut aussehende Menschen müssen demnach eigentlich immer glücklich sein. Und was ist mit den weniger gut aussehenden? Gibt es hier auch ein paar? Sind die immer unglücklich? Und wenn dann im Laufe der Jahre dieses Gutaussehen ein bisschen schwindet, lässt dann das Glück nach? Man kann das schon ein bisschen nachhelfen, will ich nicht verschweigen, aber irgendwann kann auch die beste Schminke über die zunehmenden Falten nicht mehr hinwegtäuschen. Ist dann das Lebensglück dahin? Oder was ist überhaupt Glück? Manche können sich mit Alkohol ein wenig glücklicher machen, zumindest für ein paar Stunden. Aber auf Dauer kann auch Alkohol, Rauschmittel oder Feten die Realität nicht verdrängen, geschweige denn beseitigen. Ganz im Gegenteil, das wird danach noch schlimmer. Und was ist, wenn Not, Leid und Krankheit einmal kommen? Ist dann das Glück dahin? Oder gibt es was, was dich trotzdem trägt? Welche Hoffnung hast du dann? Denn da hilft keine Schminke mehr. Im Sketch haben wir es zweifelsohne, sage ich, mit einer Nicht-Christin zu tun. Sie macht, wozu sie Lust hat. Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Ihr Motto ist Fit for Fun. Haben wir gehört. Möglichst alles mitnehmen im Leben, auch wenn es Kopfschmerzen bewirkt. Vor genau einer Woche, um diese Zeit war ich im Krankenhaus gewesen, bei jemandem, der hat mir auch gesagt, ich habe alles mitgenommen im Leben. Jetzt ist er nah an seinem Ende, Krebs. Er ist nicht mehr fit und von Fun kann gar keine Rede sein. Er liegt voller Schmerzen da und die Augen geschlossen. Das Leben ist nicht immer so, wie es jetzt ist. Was sagt die Dame im Hinblick, was sie tun wird zum Schluss? Das ist eh nur meine Entscheidung. Dieser Mensch denkt nur an sich. Für jemand anderen fühlt sich nicht verantwortlich. Ich habe mich erinnert, vor Jahrzehnten gab es die Debatte über das Thema Abtreibung. Das Motto war, mein Bauch gehört mir. Dieser Satz drückt so plastisch aus, dass der moderne Mensch nur an sich denkt. Er geht dabei im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Oder produziert sie. Es gibt keine übergeordnete oder höhere Autorität über ihn. Der Mensch setzt sich selbst als Gott ein. Im Hörspiel, im Sketch, gab es eine Stimme, das war der Heilige Geist. Und er fragte, was ist dran? Was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Wie gesagt, im Publikum, jetzt hier, sehe ich zwei Kategorien. Die einen sind Christen, die anderen nicht. Ich weiß nicht, wer Christ ist, wer nicht. Das ist auch nicht entscheidend, dass ich das weiß. Entscheidend ist, dass du das weißt, ob du Christ bist oder nicht. Christen, was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, der erkannt hat, dass Gott ihn liebt und mit ihm durchs Leben gehen will. Ein Christ ist ein Mensch, der erkannt hat, dass Jesus seine Schuld, seine Fehler stellvertretend getragen hat. Deswegen ging Jesus ans Kreuz. Aber das allein zu wissen, reicht nicht aus. Jesus hat eine Vergebung für mich bewirkt und das muss ich annehmen. Und als letzter Schritt mein Leben unter die Führung, unter die Herrschaft Gottes stellen. Das ist ein Christ. Das wollte ich eigentlich vorweg nur mal als Definition bringen. Jetzt wende ich mich mal den Nichtchristen unter uns zu. Die Christen können ein bisschen abschalten, Predigt ist ja länger. Später machen wir einen Rollentausch. Wichtig ist, dass du dort zuhörst, wo du gemeint bist. Was ist dran in deinem Leben, wenn du Nichtchrist bist? Was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Denn das Leben, haben wir vorhin gehört, ist mehr als das Hier und Heute, mehr als geboren werden, älter werden und später einmal zu sterben. Warum lebst du? Fühlst du dich geliebt? Glaubst du, dass Gott dich geschaffen hat, dass er dich gewollt hat und dass er mit dir eine innige Beziehung will? Eine Liebesbeziehung. So wie eine Mutter ein Kind will, sich auf das Kind freut. Und wenn das Kind dann da ist, dann hegt und pflegt es das Kind. Wir haben Mütter, ne? Hier. Und eine Mutter wünscht sich doch ganz sehnlich, dass das Kind nicht einfach eigene Wege geht, sondern dass es eine innige Liebesbeziehung zu der Mutter pflegt. Denn die Mutter will das Kind begleiten. Es will ihm helfen, dass es den richtigen Weg im Leben findet. Es gibt viele Wege im Leben. Aber als Eltern wollen wir doch, dass sie den richtigen Weg gehen und dass sie glücklich werden. Glücklich. Und genau das ist es, was auch Gott will mit dir. Dass du glücklich wirst. Und seine Perspektive, die geht über das Heute und Morgen und über das irdische Leben hinaus. Was ist dran bei dir? Vielleicht ist es heute dran, dass du dein Leben Jesus gibst. Im Sinne, dass du kapitulierst und ihm die Führung in deinem Leben anvertraust. Und wenn du das tun willst, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst vor. Ich werde vorne hier stehen, kannst mit mir reden, kannst mit mir beten. Wir können gemeinsam dein Leben Gott anvertrauen. Ich ermutige dich, dass du das mal festmachst. Auch ich habe es mal festgemacht. Und daran erinnere ich mich heute noch. Sag Gott, dass du sein Kind sein möchtest und dass er dich in deinem Leben führen soll. Er soll dein Herr sein. Und wenn du dir auch unsicher bist, ob du schon Christ bist oder nicht, auch dann komm nach vorne. Mach es einmal fest. Wenn der Heilige Geist dich angesprochen hat jetzt, dann wirst du ganz unruhig sein. Da tobt in dir, in deinem Herzen ein Kampf und ich sage, das ist ein gutes Zeichen. So, jetzt komme ich schon zum zweiten Teil. Jetzt spreche ich mal zu den Christen unter uns. Wie ist dein Christsein nun nach 1, 2, 5, 10 Jahren? Hast du noch eine erste Liebe? Hast du noch Feuer in dir? Oder bist du allmählich lau geworden? Hast du dich so arrangiert, deine Umgebung angepasst? Vielleicht hinkst du so auf beiden Seiten. Einerseits ein bisschen so wie die Frau, natürlich nicht so extrem, aber andererseits doch als treuer Baptist und mehr oder weniger regelmäßiger Gottesdienstbesucher. Ich weiß, das ist so. Ist in deinem Leben jetzt so Routine eingekehrt? Auch eine gewisse Sattheit und Zufriedenheit? Du hast dir das vielleicht bequem gemacht, so mit deinem Jesus? So. Von daher schauen wir mal in unseren Predigtext rein, der im ersten Brief des Johannes steht, im zweiten Kapitel, die Verse 15 bis 17. Zunächst erstmal. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater, es gehört alles zur Welt. Da ist jetzt von der Welt die Rede. Erst ist die Frage, was ist Welt? Was ist die Welt? Im Griechischen steht da das Wort Kochmon. Und dieses Kochmon kann man in dreierlei Bedeutungen übersetzen. Da ist einmal der Kosmos, da ist mal eben dieses Universum, was wir haben, einschließlich der Erde. Zweite Bedeutung von Kochmon auch, die Menschen auf der Erde und enger gefasst, die von Gott abgefallene Menschheit. Und der dritte Aspekt, das sind die weltlichen Angelegenheiten. Die Güter, die Gaben, die Reichtum, die Vergnügungen. Alle Dinge, die uns so von Gott wegziehen wollen. Diese Welt, diese irdische Welt, steht unter der Herrschaft Satans. Ich sage das so deutlich, weil das müssen wir uns auch als Christen immer wieder verdeutlichen und bewusst machen. Jesus bezeichnet ihn auch als den Fürsten dieser Welt. Und nicht umsonst werden Christen oft aus ganz unerfindlichen Gründen gehasst und abgelehnt. Und ich sage, wenn jemand die Welt lieb hat, dann hat er in seinem Herzen keinen Platz für Jesus. Die Liebe Jesu, die dringt nicht durch zu ihm. Der Heilige Geist kann solche Menschen nicht erreichen, auch wenn sie sich Christen nennen. Was bestimmt das Leben solcher Leute? Johannes führt im Bibeltext 3 Beispiele auf und es gibt noch mehr. Die Suche nach körperlichem Genuss. Essen, Trinken, Sex in unterschiedlichsten Ausprägungen bis hin zu Abartigkeit und Missbrauch. Zweiter Punkt. Die gierigen Augen. Das ist ein unbändiges Verlangen nach dem, was dem anderen gehört. Oder was auch Glück verheißt. Zum Beispiel, gierige Augen nach der Frau deines Nächsten, deines Freundes. Gierige Augen, was dein anderer besitzt. Haus, Auto, Ansehen, Souveränität oder auch das Aussehen des anderen. Es gibt sogar eine ganze Branche, die Werbe- und Marketingbranche, die will uns gierige Augen machen, dass wir richtig gierig danach sind, das zu kaufen. Und sie verheißen uns Glück und auch Heilung. Es gibt auch andere gierige. Ich kann auch gierige Augen haben, indem ich auf mein Bankkonto schaue und mich da freue, wenn da eine große Zahl ist. Und richtig denke, da liegt meine Sicherheit, da ist mein Glück, wenn das möglichst viel ist. Und der dritte Aspekt im Bibelvers ist dieser unverschämte Geltungsdrang. Kann man auch mit Hochmut übersetzen. Der Mensch will was sein. Er will etwas gelten. Er will im Mittelpunkt stehen. Und das gilt nicht nur in der Welt. Ich sagte es vor ein paar Monaten schon mal. Auch in der Gemeinde gibt es durchaus auch ein Streben nach Geltung und Anerkennung. Und wenn wir ehrlich sind, nicht jeder Dienst ist auch Dienst. Und nicht jede Tat und jedes Wort resultiert aus einem selbstlosen Dienen für den anderen. Manchmal schwingt da auch mit Bestätigung, der Wunsch nach Lob und Anerkennung. Jesus spricht einmal über die Rolle eines Knechtes, der zunächst pflügt, also schwere Arbeit macht, dann nach Hause kommt und als erstes muss er noch das Abendbrot machen für seinen Herrn, ihm dienen und er bekommt nicht einmal Dank dafür. Nachzulesen, Lukas Kapitel 17. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich finde das ein starkes Stück und auch eine Herausforderung an uns Christen. Also nochmal, an diese drei Dinge, die da beispielhaft im Johannesbrief stehen, sollen wir nicht unser Herz hängen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie soll unser Leben überhaupt praktisch dann funktionieren und aussehen? Sollen wir aus der Welt fliehen? Oder und uns in ein abgeschiedenes Kloster zurückziehen? Oder vielleicht gar als Eremit leben? Nein, sage ich. Und ich sage ein grundsätzliches Nein. Denn Jesus sagt an einer anderen Stelle, und zwar im Johannesbrief, im Johannesevangelium im 17. Kapitel, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Warum bittet Jesus das? Warum wohl? Und Jesus fährt fort, gleich danach im Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und was hat Jesus ganz zum Schluss gesagt? An Himmelfahrt, was hat er seinen Jüngern aufgetragen? Zum Beispiel in Markus Kapitel 16, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also, was ist der Wille von Jesus? Er will, dass wir in diese verlorene Welt gehen, so wie ich sie vorhin geschildert habe. Dass wir hingehen und auch dort bleiben. Wir sollen dort aktiv sein. Von daher, lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, runter vom Sofa. Aufstehen von den Sitzungen und von den vielen Beratschlagungen und hingehen zu den Menschen. Amen. Jesus sagt an einer anderen Stelle mal, wir sollen Sauerteig sein. Wir sollen Licht sein. Und Salz sollen wir sein. Wir haben einen Auftrag. Wie soll das praktisch sein? Einerseits sollen wir die Welt nicht lieb haben, das sagt der Predigtext. Andererseits sollen wir hingehen in die Welt. Ist das so das Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass? Ich sage, ja, genau so ist es. So ungefähr. Nicht umsonst bittet Jesus im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, aus dem ich soeben zitiert habe, für seine Jünger und damit auch für uns Christen, er bittet, dass sie bewahrt werden vor dem Bösen und dass sie untereinander eins sein sollen. Jesus sagt sogar, dass die Welt uns hasst als Christen. Warum? Weil die Welt mitsamt den Menschen unter der Herrschaft Satans steht. Jesus nennt den Fürst dieser Welt im Johannesevangelium mehrfach. Wenn wir daher in die Welt gehen, dann gehen wir zwar vordergründig zu den Menschen, aber dahinter steht Satan, der eben nicht will, dass diese Menschen erlöst und befreit werden. Er wird sie festhalten wollen. Von daher auch vorhin, wenn du einen Kampf in dir verspürst, dann ist es ein gutes Zeichen. Und Jesus sagt, wir selber haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit dem Fürsten dieser Welt. Wir als Christen sollen also in der Welt sein, aber doch nicht von der Welt. Es meint, wir sollen nicht die Gesinnung der Welt annehmen. Und ich gebe zu, das ist eine Gratwanderung. Und da gibt es auch kein Patentrezept, wie wir das meistern können. Und diese Gratwanderung, die dauert nicht nur ein paar Stunden oder ein paar Tage, sondern sie dauert, solange du auf der Erde hier als Christ lebst. Und solange bist du herausgefordert, in der Welt zu leben, doch nicht so zu leben, wie die Welt das eigentlich erwartet und wie die Welt ist. Nochmal, du hast einen Auftrag. Und ich will das vielleicht noch ein bisschen plastischer schildern, anhand eines Beispiels. Ihr kennt die Funktion eines Botschafters. Ein Botschafter, der stammt aus einem anderen Land. Er kommt sozusagen aus einer anderen Welt. Und ein Botschafter, der lebt nicht in seiner Heimat. Als Christen ist unsere eigentliche Heimat der Himmel. Dort sind wir zu Hause. Aber solange wir hier auf der Erde sind, leben wir, sind wir Gäste und Fremdlinge, wie ein Botschafter. Und der Botschafter hat die Funktion, den Willen seiner Regierung im fremden Land zum Ausdruck zu bringen, sein Land zu repräsentieren und auch die Anweisungen, die aus seiner Regierung kommt, durchzusetzen. Botschafter sind in der Regel nett, sie sind diplomatisch, sie sind aber auch hartnäckig und zielstrebig. Sie wollen, dass die Befehle ihrer Regierung oder im Gastland gehört, beherzigt und auch umgesetzt werden. Niemals würde ein Botschafter sein Heimatland verleugnen oder die Anweisungen seiner Regierung nicht ausführen. Wenn er das tun würde, müsste er sofort abgesetzt werden. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Der Botschafter in unserem Fall, wir als Christen haben den Auftrag, den Leuten, den Menschen zu sagen, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Die Versöhnung mit Gott. Paulus schreibt auch in diesem Kapitel, wir als Christen haben den Dienst, Gott hat uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben. Was ist dran? Hieß es im Sketch. Frage an dich, Christen, was ist dran? Ist es dran, dass du deinen Auftrag erfüllst? Dass du deinen Auftrag neu entdeckst, Botschafter zu sein? Botschafter in dieser Welt. Und den Nichtchristen unter uns, komme ich jetzt zurück, sage ich, nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Die Kluft zwischen Gott und dir hat Jesus überwunden durch seinen Tod. Du kannst dich zu diesem heiligen Gott nahen. Du kannst zu ihm kommen, der gleichzeitig durch Jesus auch dein Bruder geworden ist. Ich komme jetzt zum Schluss und im Predigtext ist noch ein Vers vorgesehen, der heißt, und die Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Das nennt man eine Verheißung. Das ist eine Verheißung. Es ist ein Versprechen. Wer Gottes Willen tut, der bleibt in Ewigkeit. Unsere Dame im Sketch, die lebt im Hier und Heute. Sie lebte nur in der Gegenwart. Aber wer den Willen Gottes tut, der lebt nicht nur in der Gegenwart, der lebt auch über den Tod hinaus. Ewigkeit fängt für ihn schon heute an. Und endet nicht im physischen Tod, denn das Leben geht weiter. Eines kann ich jetzt schon sagen, diese Dame, die so sehr die Partys geliebt hat, sie wird an dieser Party im Himmel einmal nicht teilnehmen, wenn sie sich nicht Gott zuwendet. Und diese Party im Himmel, die wird unvergleichlich schöner werden und sein als jede irdische Party. Und diese Party im Himmel, die wird niemals mehr enden. Das drückt der Begriff Ewigkeit aus. Und wie schaut es bei dieser Party aus? Da gibt es keine Nacht mehr. Und die Party, die findet in einer Stadt statt, deren Mauern aus reinem Gold sind. Und die sind so reich, dass sie gar nicht wissen, was sie mit den Edelsteinen machen sollen. Die nehmen sie als Fundament. Und das Fundament ist unten. Das ist ja vergraben, das sieht man gar nicht. Gott nimmt an dieser Party teil. Und Gott leuchtet so stark, dass man weder einen Leuchter braucht, noch eine Sonne, noch einen Mond. Könnt ihr nachlesen im Buch der Offenbarung, in den letzten zwei Kapiteln. Wenn der Botschafter seinen Dienst versehen hat, wenn seine Amtszeit abgelaufen ist oder in Pension geht, dann geht er zurück in sein Heimatland. Er hat seinen Dienst sozusagen vollendet. Auch wir Christen wissen, dass wenn unsere Amtszeit hier auf der Erde einmal zu Ende ist, dann gehen wir nach Hause. Jesus öffnet für uns die Tür zu dieser himmlischen Party. Früher sprach man vom Heimgehen und meinte damit nicht nur, dass derjenige gestorben ist, sondern dieser Mensch ist heimgegangen zu Gott, dem Vater und dem Sohn. Und auf dieser Party dort, da werden uns etliche Menschen erwarten. Da wird der Abraham sein, der Mose, David, die Propheten, die wir aus dem, im Alten Testament kennen, die Jünger Jesu werden dort sein. Viele liebgewordene Liederdichter, Paul Gerhardt sicherlich, Zinzendorf, Luther, viele Väter und Mütter, die im Glauben gestorben sind, auch unsere Vorfahren, wenn sie im Glauben gestorben sind, werden dort sein. Welch eine Freude wird dort sein. Bist du bei dieser Party dabei? Amen.